Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute ja schon fast mit einem Stammgast. Herzlich willkommen, Philipp Klöckner.
Hallo Erik, freue mich hier zu sein.
Es ist großartig, dass du hier bist. Wir haben uns ein ganz spannendes Thema rausgesucht. Es geht nämlich darum, dass wir heute über quantitative Indikatoren sprechen wollen, wie sich eigentlich die Welt um Media, Plattformen und den Advertising-Komplex irgendwie weiterentwickeln. Und du bist ja nicht nur ein Marketing-Experte, sondern gleichzeitig auch noch ein sehr versierter Börsenanalyst. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute wieder da bist. Du warst auch schon mal in einer Doppelfolge bei mir vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist.
Ein halbes Jahr vielleicht, ja.
Ich glaube auch. Mhm. Auf jeden Fall ist diese Doppelfolge super gut angekommen. Und deshalb freue ich mich, dass wir das heute hier fortsetzen können. Und ganz nebenbei, du hast ja jetzt auch selbst gemeinsam mit deinem Doppelgänger Philipp Glöckner auch ein eigenes Format, was super toll eingeschlagen ist, oder?
Wir sind super zufrieden, ja. Wir haben deutlich mehr als 10.000 Hörer schon, machen das erst in der 17. Folge gerade. Aber es macht uns vor allen Dingen viel Spaß, weil wir freuen uns auch über das viele gute Feedback, was wir bekommen.
Absolut toll, also kann ich nur empfehlen. Manche Formate sind, also man kann sich auch mal einfach mal einen Abend frei nehmen, um eure Podcasts zu hören. Auf jeden Fall gut investierte Zeit und ich habe auch schon herzlich gelacht. Also das hat auch einen hohen Unterhaltungswert, obwohl ihr ja teilweise auch super nerdige Sachen abhandelt. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
Freut mich sehr, ja.
Super. Wir wollen einsteigen. Wir zeichnen diesen Podcast am 30. Oktober auf, am Abend der, wie ich fand, sehr hervorragenden Project A Knowledge Konferenz hier in Berlin im Krisengebiet und natürlich unter der strikten Einhaltung der Corona-Regeln, ganz klar. Das ist nicht nur eine besondere Woche wegen der Knowledge-Konferenz, sondern auch, weil Earnings-Zeit ist. Die Berichtssaison an der Börse hat stattgefunden und im Wesentlichen auch unsere großen Freunde aus der GAFA-Welt haben Zahlen abgeliefert. Ich glaube, haben eigentlich alle, ne? Google, Apple, Facebook, Amazon.
Genau, gestern am Donnerstag müssen alle durch sein. Microsoft fehlt noch, glaube ich, ja. Wenn ich mich nicht irre. Aber die GAFA selber sind alle durch jetzt.
Ja. Und Microsoft ist zwar im Plattform-Game relevant, aber ist ja im Grunde für Advertising eigentlich nur nebengelagert. Ne?
Also bei LinkedIn das B2B-Geschäft natürlich.
Ne? Genau, aber so jetzt mal von den großen Spendern würde ich sagen, wenn wir über Google, Facebook und Amazon sprechen, dann haben wir vermutlich 95% des digitalen Spaces abgedeckt. Ne?
Des Wachstums auf jeden Fall,
ja. So, und jetzt war das die Berichtssaison für das lang erwartete dritte Quartal, weil das war ja das Quartal, in dem Corona schon teilweise einen Rebound hatte, wo wir zumindest uns auf so eine Art New Normal eingeschossen haben und wo ja auch in vielen Bereichen die Erwartungen auseinandergingen. Jetzt verfolgst du ja auch so ein bisschen die These des Peak Googles, dass Google über seinen Zenit hinweg ist. Hast du dich da geirrt?
Und Peak Facebook ja. Neuerdings, aber ja. Bei Google tatsächlich die einzige Aktie, die stark profitieren konnte heute. Insgesamt sieht es halt sehr dunkelrot aus, mit teilweise Verlusten über 5% für viele Tech-Unternehmen. Aber Alphabet, die Google-Mutter, hat tatsächlich positiv überrascht. Gute Zahlen geliefert haben eigentlich alle, aber bei den anderen waren die Erwartungen, glaube ich, sehr hoch. Die an Google waren, nachdem sie letztes Mal im Search-Geschäft nicht mehr gewachsen sind, das erste Mal. Eher moderat. Die haben jetzt aber eher positiv überrascht, weil sie wieder gewachsen sind. Insgesamt mit 14,5%, glaube ich, zum gleichen Quartal des letzten Jahres.
Im Search?
Im Gesamtgeschäft. Mhm. Search ist nur mit, 6, irgendwas Prozent, glaube ich, gewachsen. Ist wieder gewachsen. Mhm. Das heißt, da gibt es einen Rebound. Ein kleiner Teil der Travel-Advertiser sind wahrscheinlich zurückgekommen. Das war natürlich der Hauptverlust, wo wahrscheinlich insgesamt 20% des Gesamtgeschäfts weggefallen ist bei Google. Und ich glaube, warum sie sich gut erholen, liegt so ein bisschen auch an dem E-Commerce-Shift. Also dadurch, dass unser Konsumverhalten jetzt sozusagen 10 Jahre voranspringt, dass wir viel mehr online kaufen, damit läuft mehr Geschäft digital und auch mehr über Google. Und an dem Geschäft kriegt Google natürlich seinen Brückenzoll oder seine Steuer in Form von Ad-Klicks. Und das treibt, glaube ich, gerade so ein bisschen das Google-Geschäft. Ich bin trotzdem weiterhin skeptisch. Ich habe mich im Doppelgänger-Podcast mit Philipp so eingelassen, dass ich glaube, wir werden nicht wieder zweistellige Wachstumsraten im Search-Geschäft, zumindest von Google, sehen. Mhm. Was Google natürlich treibt, ist YouTube, das mit über 30% wächst, und das Cloud-Geschäft natürlich auch so ein bisschen.
Ja, gut. Und Cloud ist ja auch dann wieder eher B2B, also ist noch nicht mehr Advertising. Ne? Und nur, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns richtig verstehen, wenn wir über die Börsenkurse sprechen, dann ist das eine so ein bisschen wie der Markt, die Börse, also die Unternehmensbewertung reinsetzt. Das ist in diesem Podcast jetzt erstmal nebensächlich, aber mit diesen Berichten erfahren wir auch immer die Wachstumszahlen der einzelnen Unternehmensbereiche. Ne? Und da interessiert uns natürlich dann immer, bei Google ist ja nahezu fast alles Advertising in den Hauptkategorien Search und YouTube. Aber auch jetzt zum Beispiel bei Facebook und bei Amazon wird immer schön ausgewiesen, in welchen Bereichen denn wirklich welches Wachstum stattgefunden hat. Und es ist immer gut, auch vergleichbar, das ist ja auch schön. Es ist immer like to like. Okay, das verstehe ich. Google E-Commerce ist ja in allen Quartalen im Grunde, auch in der frühen Lockdown-Phase in Europa und in der besonderen Situation in Amerika gestiegen. Jetzt könnte man sich fragen, ist das nicht etwas, was auf genau diesem Niveau so bleibt?
Das ist immer die Frage bei den Corona-Effekten, wie viel davon wird sustained, also beibehalten über die Zeit? Es ist natürlich schwer, das vorauszusagen. Also prinzipiell, glaube ich, nimmt es zukünftige Entwicklungen voraus. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt langfristig nicht mehr unter diese Werte fallen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es, wenn es sozusagen wir über eine Impfung oder so tatsächlich das Virus nochmal loswerden oder uns effektiv dagegen wehren können, dass dann nochmal das Offline-Geschäft so einen zweiten Frühling erlebt, nochmal mehr Geld ausgegeben wird, die Leute vielleicht auch Spaß dran haben, mal wieder offline einzukaufen. Das heißt, da kann es so einen kleinen Rebound in die andere Richtung nochmal geben. Langfristig muss man trotzdem davon ausgehen, dass dieser Online-Anteil an Transaktionen erhalten bleibt und weiter wächst natürlich auch.
Ja, gut. Jetzt müssen wir uns immer fragen, nur weil der Online-Anteil da ist an Transaktionen, heißt das noch längst nicht, dass alle Advertiser auch bereit sind, diese, wie du immer sagst, Steuer zu zahlen. Es kann ja auch immer mehr Destination-Sites geben, die im Grunde nicht mehr bei Google die generischen oder die Brand-Keywords einbuchen müssen, sondern einen hohen Anteil an Direct-Traffic generieren, an dem Google dann nicht mehr so gleich proportional partizipieren kann, richtig?
Absolut, ja. Das ist, glaube ich, die im Moment für das Search-Geschäft die größte Bedrohung. Ich nenne das immer die Verticalization of Search. Mhm. Also so wie man das bei den Classifieds-Plattformen auch ein bisschen gesehen hat, dass sich so vertikale Suchen bilden, passiert es halt auch in der Suche. Und ein gutes Beispiel ist mal die Hotelsuche, wo es jeder seinen präferierten Player kennt. Amazon im Shopping ist natürlich.
Verivox in der Energie.
Genau.
Check24 so ein bisschen als Gemischtwarenladen.
Genau. Und das sind natürlich die kommerziell attraktivsten Keywords, die da teilweise verloren gehen. Und dadurch, dass wir eigentlich, wie gesagt, unsere präferierten Seiten dort kennen mehr und mehr, müssen wir seltener, zumindest relativ gesehen, seltener zu Google gehen, um das zu entdecken.
Was bedeutet das für die Initiativen und vielleicht auch so ein bisschen den Budgetfokus für die Advertiser, wenn dieser Effekt jetzt vorhersehbar ist? Ne? Es langt ja jetzt nicht einfach nur weniger in Search auszugeben, dann kann ich mich auch ganz schnell aus dem Markt rausdrehen. Das ist ja ein Marktmechanismus, der auch unter Wettbewerbsbedingungen ein ganz kritischer ist, oder?
Ich glaube, die Neukundenakquise wird wahrscheinlich immer weiter auch unter anderem auf Search stattfinden. Also man wird da jetzt nicht direkt die Budgets cutten, glaube ich. Aber man versucht natürlich, einen Kunden, den man einmal akquiriert hat, dann über CRM und verschiedenste Kommunikationskanäle auch außerhalb von Google direkt zu erreichen, sodass man zumindest diese Logik, dass den Kunden immer wieder neu akquirieren muss aus den GAFA-Unternehmen, dem versucht man sich natürlich zu entziehen, indem man die Kunden längerfristig hält und selber reaktiviert.
Mhm. Gut, die jetzt haben wir die Wahl, entweder so ein bisschen den Funnel zu wechseln und über Amazon zu sprechen oder, über Facebook zu sprechen, das wäre ein Funnelwechsel, oder wir bleiben mehr oder weniger auf der ähnlichen Funnelhöhe und reden über Amazon. Obwohl, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil Amazon ist ja natürlich auch nicht nur ein CPC-Geschäft, sondern die haben ja auch einen gewissen Marketing-Teil, der upper-funnelig ist. Womit wollen wir fortsetzen?
Gern Amazon. Ich glaube, das ist spannend, weil das Advertising-Business da jetzt ungefähr auf 20 Milliarden Runrate ist. Das ist durchaus relevant. Das ist mehr als Twitter, Pinterest und TikTok zusammen haben, oder Snapchat kann man auch noch dazu zählen. Und sozusagen das...
Das heißt, Entschuldigung, nur um das einzuordnen, das heißt, die Nummer 3 in dieser Plattform macht so viel Advertising-Umsatz wie alle fortfolgenden, also ab Position 4. Die, also zumindest die größeren,
die,
ne?
Plattform, der Longtail, die, ja. Die anderen Social Media Networks und so weiter. Genau. Mhm. Amazon ist auf jeden Fall wahrscheinlich, vielleicht mit Ausnahme von TikTok, der sozusagen die meiste Relevanz im Vergleich von Umsatz und Wachstum haben. Das sind 20 Milliarden, die mit 50% wachsen. Das heißt, nächstes Jahr 30 Milliarden, danach 45 eventuell, wenn es so weitergehen sollte. Und das greift natürlich durchaus Google Search Shopping an und zieht auch Budgets aus den anderen Kanälen und auch aus dem Offline-Markt. Also der Teil des FMCG-Markts vielleicht. Man muss überlegen, wo findet Werbung in Zukunft statt? Das Product Placement im Offline-Retail fällt vielleicht so ein bisschen flach. Mhm. Also ich brauche niemanden mehr für Black Friday da zu akquirieren, weil Black Friday wird wahrscheinlich viel geschlossen sein tatsächlich. Das heißt, das wandert am ehesten zu Amazon. Dort ist der Abverkauf, da gibt es noch Ware. Mhm. Viele der anderen Retailer werden diese Weihnachten teilweise keine Ware haben, so wie es aussieht. Es gibt, wenn wir irgendwie an Webcams denken, an Mikrofone, da ist teilweise gar nicht genug Inventar da.
Die haben ja ein Doppelproblem, ne? Die haben ein Sourcing-Problem, also die haben aber auch ein Kapitalbindungs-Inventory-Management-Problem, ne? Also das wird ein Doppelwopper.
Und das ist der Vorteil von Amazon, dass sie durch die Marktplatzhändler eigentlich so ein elastisches Regal dahinter noch haben. Mhm. Der Marktplatzumsatz ist auch schneller gewachsen als der Retail-Umsatz, also das Eigengeschäft von Amazon. Und also sie können, wenn sie es selber nicht verkaufen können, dann kann es wahrscheinlich einer ihrer Händler anbieten. Und wenn nicht, können sie immer noch mit Werbung monetarisieren. Mhm. Das kann halt keine andere E-Commerce-Plattform gerade replizieren. Also, dass sie dieses unendliche elastische Regal und zur Not verkaufe ich Media, das ändert die Akquisitionslogik von Amazon natürlich auch, die immer noch erst bei 50% von ihrem eigenen Marketing-Spend wieder sind. Das heißt, die geben immer noch nicht so
viel Amazon aus. Selbst als Advertiser. Ja.
Genau, die geben immer noch nicht so viel aus wie vor Corona. Wahrscheinlich, weil sie nicht die Kapazitäten oder teilweise auch nicht die Ware haben, um das komplett zu bedienen. Und wachsen trotzdem, das muss man halt sagen, mit knapp 40% insgesamt, obwohl sie ihr Marketing halbiert haben bei Google.
Spektakulär. Ja, auch gerade bei Google. Das heißt, Amazon ist im Grunde doch ein doppelter Budgetmagnet. Zum einen als Advertiser selbst, obwohl das ist mal nicht unser Problem, das ist eher Googles Problem, aber vor allen Dingen aus den Wallets der Advertiser, die ja dort relativ salesnah ihre Spendings platzieren. Ist diese vermeintliche oder sehr wahrscheinliche Transition von Budgets aus allen möglichen Offline-Kanälen als auch aus Google. Würdest du unterstellen, dass das dieselbe Funnel-Ebene der Budgets ist? Weil zum Beispiel die CPCs auf der Produkt-Search-ähnlichen Seite, die sind vermutlich Like-to-Like, ne? Das heißt aber selbst, dass die Budget, also das ist ja die Frage.
Das Spannende ist, bei Amazon ist die Conversion Rate, schätzt man, vielleicht liest du den Merkler Report auch, den Digital Marketing Report. Die gehen davon aus, dass die Conversion Rate bei Amazon 4-mal so hoch ist.
Ja, das heißt, bei Prime-Mitgliedern nochmal ein Aufschlag von 50%, also enorm hoch.
Ne? Genau, das heißt, die CPCs, die ein Händler bereit ist zu zahlen, sind wahrscheinlich auch höher. Die zahlen natürlich außerdem eventuell noch Fulfillment unten drauf. Aber dann müsste man davon ausgehen, dass es sogar noch tiefer im Funnel ist. Aber ich bin total bei dir, ich würde das vom Funnel schon mit sehr nah an Google Shopping verorten am ehesten. Aber wenn man jetzt die Conversion als sozusagen Maß für die Tiefe des Funnels oder den Intent des Nutzers versteht, dann ist es sogar noch näher dran an der Transaktion, wenn man Geld dort ausgibt. Also es ist noch stärker abverkauft.
Klar.
Wobei Google Shopping ist jetzt auch nicht Upper Funnel, ist ganz klar auch Abverkauf und tief drin im Funnel.
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist es nicht wirklich Nachfrage schaffen, sondern eher bestehende Nachfrage verteilend. Ne? Und jetzt könnte man darüber philosophieren, ob die Budgetallokation der Advertiser, die dort ihr Geld hintragen, ob die das so richtig antizipieren. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Genau, also was man dadurch nicht gut schafft, ist natürlich Awareness für die eigenen Produkte schaffen. Also man kann in dem brutalen Wettkampf auf Amazon, bläst man für den Abverkauf dann sozusagen, man steigert bestehende Transaktionen, die Amazon sozusagen geschaffen hat, steigert man eigentlich dann relativ teuer, gibt dabei einen Großteil seiner Marge auf, wenn nicht alles. Wie ich da hier und hier mehr Produkte mit verkaufe im Gesamtmarkt, das ist noch nicht ganz klar. Weil das
und die Nachhaltigkeit ist doch da irgendwie nicht gegeben. Ne? Ich kann das einmal machen, aber das ist jetzt irgendwie ein Kreislauf, den weiß ich nicht, wie ich den durchbrechen kann. Es sei denn, ich begeister Kunden für meine Produkte so sehr, dass sie sich entschließen, die Produkte außerhalb von Amazon zu kaufen. Aber da wüsste ich wenig Argumente, was das für USP sein müsste.
Genau, da helfen mir auch nicht irgendwie bessere Daten oder bessere Algorithmen, nee, wie wir das letztes Mal noch besprochen haben, sondern geht es letztlich nur darum, wer am günstigsten herstellen kann, wer die beste Rohmarge an einem Produkt hat. Mhm. Und das wird dann am Ende das Kriterium, wer am besten auf Amazon funktioniert. Weil ich habe keine oder begrenzte Mittel, mich differenziert darzustellen. Ich werde mehr oder weniger durch die Reviews beschrieben, kann ein bisschen an den Produkten und Bildern arbeiten. Mhm. Aber man wird dadurch als Marke, glaube ich, als Hersteller auch undifferenzierbarer sicherlich.
Ganz gut. Also das ist, glaube ich, irgendwie Plattformökonomie, so ein bisschen die Dystopie, aber das ist ja schon fast Realität der Plattformökonomie für Marken. Okay, gut. Oder nicht gut, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt. Aber das ist auf jeden Fall mal eine ganz klare Tendenz, finde ich. Ich habe diese Zahlen ganz toll beeindruckt. Also gerade die Amazon-Zahlen, mich ganz nebenbei, so sehr kann ich das dann doch nicht ignorieren, fand ich spektakulär, wie verhältnismäßig negativ sich der Kurs dann entwickelt hat. Dafür, dass die Erwartungen ja noch niedriger, also die Erwartungen sind ja übertroffen worden, und zwar deutlich in nahezu allen Bereichen bei Amazon. Aber gut, das ist vielleicht noch eine andere Marktlogik, das ist jetzt nicht so richtig mein Home-Turf.
Da gibt es immer so die offiziellen Erwartungen und die sogenannten Flüsterschätzungen. Mhm. Die offiziellen Erwartungen sind sozusagen, was Analysten, die Aktie regelmäßig bewerten, schätzen, also deren Modelle quasi aus Excel, wie sie glauben, dass sie wachsen. Mhm. Und dann erhofft sich der Kapitalmarkt oder preist eine gewisse Überperformance schon ein. Und wenn die dann nicht getroffen wird, dann kommt es halt zu so einem Gewinnmitnahmen, obwohl ein absolutes Rekordquartal geliefert wird.
Ja, genau. So, und jetzt können uns in dem Moment auch das finde ich auch nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen, dass wir an den Profiten, die Amazon abliefert, nicht ablesen können, ob deren Geschäftsmodell nachhaltig ist oder nicht, sondern im Gegenteil. In dem Moment, die sind ja voll im Investitionsmodus. Ne? Das haben wir nicht vergessen. Scott Galloway hat schon vor Monaten, wie gesagt, dass die vermutlich die Ersten sein werden, die eine Covid-sichere Procurement-Strecke, also wirklich vom Sourcing bis zur Delivery eine Supply Chain hinstellen können. Und das sind natürlich riesige Investments, die sie machen werden. Und das sind sicherlich bessere Investments als die Spendings, die Amazon wiederum zu Google tragen könnte.
Genau, und es baut halt weiterhin die Gräben, die Modes, die ihnen dann helfen, auch eine bessere Verfügbarkeit zu haben, bessere Logistik sozusagen zum Endkunden. Die haben sehr stark in Fulfillment investiert. Die Kosten, Fulfillment-Kosten sind hochgegangen anteilig, was so ein bisschen daran liegt, dass Marktplatzumsatz sozusagen in der Rechnung immer zu höheren Fulfillment-Kosten führt im Vergleich zum Umsatz. Mhm. Aber sie investieren weit, also sie haben Schweden gelauncht gestern oder vorgestern. Das heißt, sie machen auch weiter neue Märkte auf.
Mhm. Nur echt kleine Märkte, ne? Schwierige
Märkte. Inzwischen relativ klein, genau. Ja. Schweden logistisch schwer, weil die Prime-Lieferung ist 2 Tage dort, weil es so zerklüftet ist, sehr breit besiedelt. Aber ist schon relativ klein. Ja, es sind so, glaube ich, GDP 500, aber viel Kaufkraft, also relativ reiche Konsumenten und relativ hohe Internetpenetration natürlich im Vergleich zu Deutschland.
Okay, das geht nicht weg. Ich glaube, wenn wir uns um einen keine Sorgen machen müssen, dann ist das Jeff Bezos, oder? Also zumindest jetzt rein wirtschaftlich, wie der sonst tickt.
Sehe ich wenig Grund zu. Also, ich sehe nicht, was Amazon da noch Einhalt gebieten könnte oder was die große Bedrohung. Natürlich gibt es die, also die ist immer irgendwo um die Ecke, aber ich selber sehe nicht, wo die Bedrohung für Amazon kommt. Es ist nicht Facebook-Shopping, es ist ganz sicher nicht Google-Shopping, im Gegenteil.
Und es ist auch noch nicht Alibaba.
Ja, es gibt wenig gute Beispiele von chinesischen Unternehmen, wo die es geschafft haben. AliExpress geht in Osteuropa so ein bisschen rein, also so Polen bei Allegro, da ist AliExpress der zweitgrößte Player, glaube ich. Aber ansonsten schaffen die Chinesen mit Ausnahme von mit TikTok eben nicht so richtig es in westliche Märkte rein.
Ja, TikTok ist ja erste halbwegs gescheite Export, oder?
Bis dato, also nach meinem Wissen, das ist die einzige chinesische App, die weltweite Verbreitung gefunden hat.
Ja. Okay, gut. Lass uns zu Facebook schauen. Du bist ja auch nochmal skeptisch, was die Perspektive für Facebook angeht, also zumindest die weitere Wachstumsperspektive für Facebook, richtig? Wie waren denn die Zahlen?
Also das, was ich am spannendsten, also die Zahlen waren gut, sind glaube ich 22% gewachsen, wenn ich mich nicht irre. Also auch solides Wachstum, wahrscheinlich einerseits ein bisschen von dem E-Commerce-Boom auch profitiert, genauso wie Google. Andererseits wurde für Wahlwerbung insgesamt, glaube ich, 14, 15 Milliarden ausgegeben. Das ist bestimmt das, würde mich nicht wundern, wenn es das vielleicht hundertfache von dem ist, was in Deutschland ausgegeben wird für eine Bundestagskampagne. Davon ist sicherlich ein Teil zu Facebook gegangen. Und was ich spannend fand, war aber, dass das Nutzerwachstum in den USA das erstmalig negativ ist. Das ist um 1 Million Nutzer gesunken. Das heißt, da gibt es, glaube ich, so eine Art Peak.
Und
das
aktive Nutzer, ne?
Genau, und das inkludiert schon dann Instagram und WhatsApp, soweit ich das verstehe. Und ich glaube, das Problem von Facebook ist immer, dass deren Innovation ist ja bestenfalls, Features von sowas wie Snap, die Stories, oder bei TikTok die Reels zu kopieren. Das in der Regel nicht ganz so gut wie das Original, nicht wirklich innovativ. Und letztlich haben sie sozusagen ihren nächsten Horizont haben sie immer durch Zukäufe erschlossen. Das heißt, es war einmal Instagram, was sie sehr günstig kaufen konnten, danach WhatsApp im Vergleich auch noch relativ günstig. Und ich glaube, das Flywheel, wenn man so will, das kann ja nicht mehr funktionieren, weil ich glaube nicht, dass nach den letzten Tech-Hearings klang es nicht so, als wenn jemand Facebook nochmal in dem Bereich etwas dazu kaufen lassen würde. Eventuell überlegt man, glaube ich, sogar, ob man nicht sogar einige dieser Käufe rückgängig machen müsste. Was Facebook wiederum verändert, glaube ich, dass sie die Apps alle sehr schön zusammenschweißen, gerade damit sie nicht mehr separierbar wirken.
Yeah.
Aber genau diese Logik, ich kaufe einfach das nächste Facebook, kaufe ich mir einen zur Not, wenn es nicht anders geht. Den Weg gibt es, glaube ich, nicht mehr. Innovation haben sie, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, nicht hinbekommen im Facebook-Kernprodukt. Oder wenn man sieht, wie WhatsApp sich wenig weiterentwickelt hat in den letzten 3 Jahren. Instagram ist das, was genutzt wird, um andere Sachen zu kopieren als erstes. Aber ich aus Innovationssicht, aus Wachstumssicht, sehe ich da nicht viel. Es kann noch besser monetarisiert werden. Also aus Aktienkurs-Profitabilitätsperspektive kann das weiter gut wachsen.
Ja.
Aber sozusagen langfristig mache ich mir eher Sorgen um Facebook. Und so wie Google eigentlich seit 10 Jahren fast nur noch getrieben ist und wenig sozusagen aus sich selbst Innovation betreibt, denke ich, werden die nächsten 5 bis 10 Jahre für Facebook ganz ähnlich aussehen.
Das ist auch vermutlich auch eine Herausforderung, wenn auf der einen Seite schon erkennbar ist, dass die Nutzeraktivität flach bis leicht rückläufig ist, keine weiteren Innovationen kommen und zudem auch nochmal die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, egal ob das jetzt, wie sehr das gerechtfertigt ist oder nicht, auch gegen Facebook, gegen das Facebook-Universum spielt. Also die ganzen Datenschutzskandale, die es gab, haben ja nicht dazu beigetragen, dass Facebook an Sympathiewerten in der breiteren Öffentlichkeit gewonnen hat.
Absolut. Und dieser Ad-Boykott, den es da zum Beispiel gab, der trifft Facebook nicht so hart, weil Facebook hat jetzt verkündet, sie haben 10 Millionen verschiedene Advertiser. Das heißt, eine sehr granulare, fast atomistische Advertiser-Struktur. Das heißt, wenn ein paar große Namen da den Marketplace boykottieren und kein Geld mehr ausgeben, dann wird das schnell wieder aufgefangen und der Durchschnitts-CPM sinkt gar nicht so stark. Aber was man sieht, dass diese umgeschifteten Budgets haben sehr stark Snap und Pinterest geholfen. Also die haben beide extrem gute Zahlen geliefert. Und da geht man davon aus, dass das neben dem E-Commerce-Boom, den wir schon jetzt erwähnt hatten, auch Umschichtungen von den Ad-Boykotts von Facebook sind. Da ist auch schon die Frage, wie lange kann das beibehalten werden, ob das ein dauerhafter Effekt ist oder nur ein Einmaleffekt. Aber die haben extrem gut geliefert und das ist Geld, was sehr wahrscheinlich von Facebook abgewandert ist. Ja,
ja gerade genau, gerade die zwei, Pinterest und Snap, und die haben kein Hate Speech Problem. Das hat ja vermutlich rein Instagram auch nicht, das hat ja vor allen Dingen eher die ältere Plattform.
Genau.
Okay, gut, aber da sind die Vorzeichen so ein bisschen gemischt bis düster. Nicht ganz düster.
Ganz langfristig.
Ne? Ja, also, ne? genau. Aber trotzdem.
Man darf nicht den Fehler machen, jetzt zu denken, dass der Aktienkurs morgen einbricht. Nee. Das wird ganz sicher nicht passieren. Das ist ja bei Google auch nicht passiert, obwohl ich sagen würde, strategisch sind die so ein bisschen in der Sackgasse. Aber das kann halt schon heißen, dass es weiter sehr profitable Unternehmen bleiben. Ob das die Plattformen sind, die die nächsten 20 Jahre gestalten, das ist eben die Frage, warum wir, glaube ich, beide kritisch sind da. Und was Facebook ja auch weiß, ist, dass man sieht ja, wie schnell ein Instagram nach Facebook, ein Snapchat nach Instagram und ein TikTok nach Snapchat gewachsen ist. Ja. Das heißt, der Weg, die ersten 1 Million oder 10 Millionen Nutzer zu erreichen, ist immer schneller. Das heißt, die nächste Plattform wird wahrscheinlich in 2-3 Monaten die ersten 5-6 Millionen Nutzer erreichen. Und das lässt Facebook, glaube ich, nicht gut schlafen, ehrlich gesagt.
Aber umgekehrt auch die neuen Challenger ist ja fast ein Longtail, weil die Halbwertszeit wird immer kürzer und die Zeit, bis sie wirklich ihre Monetarisierung auch Advertising-Seite hinkriegen, die kann auch irgendwann mal nicht mehr groß genug sein. Ne? Gut, dann können wir sagen, dass der Schweinezyklus irgendwie unterbrochen, dann wachsen vielleicht nicht mehr so viel hinterher.
Vielleicht, ja.
So, ich habe immer so in einfachen Kategorien gedacht, wer wird eigentlich mittel- bis langfristig der größte Nutznießer der Bewegtbildbudgets werden? Ich habe einfach ganz einfach gedacht und gesagt, boah, da gibt es ja so viel relativ schwer zu steuerndes und zu bewertendes analoges Bewegtbildbudget, das irgendwie digitalisiert werden muss. Und wer sind eigentlich diejenigen davon profitieren. Okay, das Naheliegende war sicherlich YouTube eine ganze Zeit lang. Dann Facebook aufgrund der Targeting-Möglichkeiten, regelbasiert, Verlängerung in die Jugendzielgruppen bei Instagram. Nur wenn ich mir jetzt angucke, YouTube ist auf der Targeting-Seite, auf der Like-and-Interest-Seite immer noch, finde ich, nicht so, wie man sich ein idealtypisches digitales Bewegtbild-Format vorstellt. Also sicherlich nicht schlecht. Wir haben jetzt nicht viel größere Plattformen, aber im Grunde könnte man eine Kombination aus YouTube und Facebook sich vorstellen. Also die Soziodemografie, Like and Interest, Verhaltensdaten aus der blauen Welt plus die eventuell noch Purchase-Intent-Daten und großen Reichweiten-Mediennutzungsdaten plus sonstige Pipelines von Publishern aus der Google-Welt.
Zwei Sachen vielleicht zu YouTube, die ich ganz spannend finde. Also A, dieser 30%-Anstieg bei YouTube wurde teilweise auch damit verkauft, dass du einfach doppelte Pre-Rolls hast jetzt. Das heißt, da wird Ad-Inventar auch... Also, wir haben mehr Inanspruchnahme durch die Online-Zeit. Also YouTube wächst schon in der Inanspruchnahme, aber sozusagen es wird auch noch härter monetarisiert.
Das ist doofe Unterbrecherwerbung, ne? Das ist ja auch nur so ein Mittel nachhaltig. Ne?
Genau. Mhm. Und das andere, was man sieht, ist, dass der Trend dieser Social-Media-Plattform ist ja eigentlich, dass sie eher runter in den Funnel gehen. Also die bauen eigentlich alle ihre eigenen so Shop-Integrationslösungen, entweder mit Shopify oder Facebook sein eigenes Shop-Backend auch. Oder Google integriert das Merchant Center in YouTube jetzt gerade wahrscheinlich. Das heißt, sie wollen eigentlich auch wieder zumindest eine Mischung aus Abverkauf.
Also zumindest so eine Mid-Funnel-Nummer, ne? Was ja auch Search-Retargeting gibt.
Genau. Und die Gefahr ist natürlich, dass die CPCs oder CPMs unten im Funnel sind natürlich eher höher. Also die Frage ist, wo ist eigentlich das billige Inventar dann noch online, wenn alle so tief in den Abverkauf gehen? Weil damit kann man wahrscheinlich in der Attention- oder Awareness-Phase sehr schlecht konkurrieren, wenn sozusagen die anderen alle sehr konkret auf die Transaktion schon gehen. Das heißt, das macht wahrscheinlich die Werbeflächen dann auch relativ teuer. Wo ich noch Potenzial sehe, ist Programmatic Cable natürlich in den USA. Also dort kann man ja auch Leute, die an einem Kabelanschluss irgendwie so das Äquivalent von Sky gucken, schon programmatisch erreichen und hat eventuell sich vorher das Haushaltseinkommen und das Auto, was sie kaufen, schon bei einem Drittprovider eingekauft als Daten. Das wird weiter wachsen, glaube ich. Und es könnte sein, dass einer Streaming-Anbieter noch auf ein werbefinanziertes Modell stärker geht. Mhm. Bisher sind das Subscription-Modelle, weil die von der Börse natürlich viel besser honoriert werden als eigentlich will die Börse keine werbefinanzierten Modelle. Deswegen glaube ich, dass es das eher unwahrscheinlich ist. Aber es wäre natürlich eine Lösung, dass sozusagen die Streaming-Anbieter wieder Media-Inventar schaffen.
Ja, und was mit Amazon Prime? Warum kann ich Amazon Prime-Video... also machen die ja schon so ein bisschen ganz verschämt, noch das Video-Inventar monetarisieren. Die sind ja da durchaus offen und die haben auch einen Longtail an Content. Wäre das nicht der erste Case, der auch so meinem Wunsch, dass ich Behavioral Purchase-Intent-Daten auf einer Upper-Funnel-Logik ansteuern kann? Also wenn ich jetzt Advertiser wäre, mit den Daten von Amazon, insbesondere auch mit der möglichen Attributionslogik, die mir Amazon dann out of the box liefert. Da werden ja immer mehr zu erzogen, dass ich praktisch sich die, sagen wir mal, das Inventar, das Targeting und die Attribution praktisch aus einer Hand liefern lassen. Das würde sich doch für mich als FMCGler oder Automotive super appealing anhören.
Ja.
Verlockend anhören.
Ja. Bin ich noch so ein bisschen unentschieden. Also genauso wie du es beschreibst, macht das Sinn, glaube ich. Andererseits habe ich schon das Gefühl, dass Amazon eigentlich das eben gar nicht so sehr will, sondern eigentlich möchte, dass die Budgets dann doch eher im echten E-Commerce-Produkt
brauchen sie ja noch gar nicht. Ne?
Weil, ja, ich glaube, vor allen Dingen Amazon Prime ist ja auch das werbefreie Mittel, um sozusagen die anderen Media Companies denen sehr stark zu schaden. Ne? Also naja, weil einfach Attention weggezogen wird. Und Amazon ist ja durchaus bereit, so long zu gehen, dass sie sagen, wir lassen erstmal viel des TVs oder der anderen Bewegtbildformate sterben und subventionieren eigentlich Content, den wir jetzt kostenlos und werbefrei, oder nicht kostenlos, aber sehr günstig subventioniert zur Verfügung stellen, einfach damit andere Medien weniger konsumiert werden derzeit. Weil wenn ich Amazon Prime gucke, da gibt es keine Werbeblocke, das heißt, Second Screen macht keinen Sinn. Wenn ich lineares Fernsehen gucke, das hat Tarek heute super erklärt, glaube ich, auf der PacCon, dass eben die Generation unter uns in einem Werbeblock typischerweise ein Handy rausnimmt und irgendwas macht. Mhm. Das machst du bei Amazon Prime halt eher nicht, weil du ja werbefrei durchschaust. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein kurzfristiges Lose-Lose, wo alle bei verlieren. Amazon zahlt drauf und die anderen verlieren Zeit.
Ja. Du hast total recht. Das darf man nicht vergessen, Amazon ist ja erstmal primär at heart überhaupt keine Publishing-Plattform. Das ist ja ein Nebeneffekt. Genau. Das ist ja ein ganz neuer Nebeneffekt. Das gibt überhaupt keinen Grund. Die alten Werbemodelle, die können richtig gut auf Advertising-Dollars verzichten, solange sie ihr Flywheel noch wirklich so nach vorne prügeln können. Das ist total verstanden.
Ich glaube, bei Amazon macht es auch immer Sinn, sich zu fragen, was würde sozusagen der Durchschnitts-BWR nicht machen? Also weil sie halt diese langfristige Sichtweise haben, dass sie bereit sind, Verluste in Kauf zu nehmen. Das, was irgendwie kein anderes börsennotiertes Unternehmen machen kann, das machen nicht. Deswegen, glaube ich, muss man immer versuchen, 20 Jahre weiterzudenken, weil es scheint mir, dass sie so denken. Mhm. Deswegen halte ich das zweite Szenario für wahrscheinlicher, als dass sie da irgendwelche kurzfristigen Werbeerlöse suchen. Das klingt für mich nicht nach Amazon.
Ja, also fassen wir zusammen. Alle drei großen New Kids on the Block, also so new sind sie, die neuen Media-Player im digitalen Space, Google, Facebook als auch Amazon, sind trotz oder vielleicht auch im Fall von Amazon wegen der Krise massiv gewachsen. Und klar, bei dem Incumbent Google geht es so ein bisschen flach. Perspektivisch vielleicht auch irgendwie so deine Hypothese bei Facebook auch, bei Amazon geht es richtig weiter. Und wir hatten so im Vorgespräch mal besprochen, dass wir mal, wenn wir schon über Börsenkurse als Indikator sprechen für Trends und was wir in Zukunft erwarten können, dann hatte ich dich mal gebeten, mal in die, jetzt haben wir gerade 20 Jahre nach vorne gedacht, lass uns doch mal die Player, die vor 20 Jahren noch am wichtigsten waren. Wenn wir vor 20 Jahren diesen Podcast aufgenommen hätten, hätten wir über ganz andere Strukturen gesprochen, über ganz andere Publishing Houses, aber wir hätten auch als Indikator ganz stark die damals noch sehr, sehr mächtigen Mediaagenturen betrachtet. Und es gibt ja viele börsennotierte große Medianetzwerke und die haben ja auch Börsenkurse mit schlauen Analysten und hoffentlich orientierten Kapitalgebern. Was kann man denn da rauslesen?
Wenn man sich das, also ich beobachte die normalerweise nicht, aber habe mir es
das fand ich auch interessant, dass die bei dir gar nicht mehr auf dem Radar sind.
Ja, und wie scheint auch beim Rest des Marktes nicht. Ich habe mir jetzt tatsächlich vorhin einmal angeschaut und also was man sieht, wenn man sich jetzt einfach sehr weit herausgezoomt die Kurse anschaut, dann sieht man eigentlich sehr klar, das ist eine Branche im Structural Decline. Also die
Structural Decline, aber die haben sich fast alle halbiert, oder?
Genau, über so ungefähr 5 Jahre verlieren die jedes Jahr 10% und dann sind wir genau da, was du gerade sagst. Und sie werden auch in Anführungsstrichen nur mit dem ungefähr 10-fachen des Gewinns gerade bewertet, was zu heutigen Zeiten, wo Geld so billig ist und wir bei wachsenden Unternehmen verrückte Multiples sehen, sind die dann mit irgendwie 0,6, 0,7 mal dem Umsatz und 10 mal dem Gewinn bewertet, was wiederum heißt, wenn Geld keine Kosten hast, dann sieht man daran, dass die Analysten denken, die werden auch weiter runtergehen. Sonst würde man ihnen zumindest selbst ein Autohersteller kriegt wahrscheinlich im Moment ein 16er, 17er Multiple. Und wenn die 10 bekommen, dann heißt das, dass jemand mit dem weiteren Verfall sehr klar rechnet eigentlich.
Stimmt, Kapital kostet gerade nichts. Genau, das ist ganz wichtig und deshalb ist ein Multiple von 10 eigentlich.
Ja, eigentlich heißt, dass jemand schon rechnet, damit dass der Gewinn jetzt jedes Jahr weiter
wächst. Das heißt, der Multiple der Oldschool-Automobilindustrie ist höher als.
Absolut, ja.
Spektakulär. Was heißt das für uns Advertiser? Eigentlich ist das nur das, was offensichtlich ist für das, was wir in der... Also warum ist das so? So müssen wir das eigentlich betrachten. Warum haben die keine Zukunft mehr? Und wie hängt das mit Google, Facebook und Amazon zusammen?
Also meine schnellste Idee dazu wäre, dass natürlich während jetzt die Budgets online wandern, diese Budgets werden, glaube ich, tendenziell, nicht immer, aber tendenziell eher in-house. Da hast du ja heute, glaube ich, drüber gesprochen, über wann sollte man gewisse Marketingfunktionen in-housen. Und ich glaube, bevor die TV-Mediaplanung geinhoused wird, wird vielleicht eher versucht, irgendwann die Daten, das SEM, das Performance-Marketing in-house zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Bestandteil ist, dass man sozusagen gerade im digitalen Ad-Spend die Agenturleistung reduziert oder die prozentuale Vergütung vielleicht auch kleiner ist. Und daran leiden die natürlich ein bisschen. Und ich verstehe nicht viel von Medianetzwerken, aber was ich glaube, ich verstehe, ist, es gibt da so eine Art Nahrungspyramide, dass kleine Agenturen von größeren Agenturen gefressen werden, größere von ganz großen und ganz große von Netzwerken. Und so haben die sich über die Zeit immer verjüngt, indem sie immer unten junges Blut quasi dazu gesaugt haben, darüber auch viel gewachsen sind und immer auch sozusagen für jeden sich neu erschließenden Advertising-Markt dadurch auch sozusagen Kompetenzen anhäufen konnten. Und ich glaube, diese Strategie funktioniert in Zukunft halt nicht mehr, weil was die hätten kaufen müssen, ist, glaube ich, eher Marketing-Tech-Stack oder also ist das Äquivalent einer alten Agentur, in Anführungsstrichen, ist ja nicht eine neuere Agentur, sondern ist eigentlich...
Schmetterte Pferde.
genau. Also sie disruptieren sich halt nicht, sondern sie kaufen ein bisschen schnellere, jüngere Unternehmen. Wenn das, was ihr Business aber angreift, ist, glaube ich, bessere Software, bessere Attributionen und weniger Personal- und Agenturdienstleistungen in dem ganzen Prozess. Und das zu machen, also jetzt Software einzukaufen, das passt natürlich nicht wirklich gut in deren DNA, das ist, glaube ich, schwer für die mit der Kultur zu verbinden. Das heißt, was jetzt wahrscheinlich eher passieren wird, ist, dadurch, dass die auf 10er Multiples traden, dass wahrscheinlich vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren ein oder zwei der großen Netzwerke von Private Equity von der Börse genommen werden und dann in die eher noch schneller wachsenden Bestandteile und die eher auf nur noch profitgemanagten Bestandteile zerlegt werden. Und dadurch sozusagen eine Wachstumsagenturlandschaft entsteht und eine sozusagen ein Declining-Business, was man aber natürlich trotzdem profitabel managen kann. Und das wäre dann in Teilen wahrscheinlich mehr wert, als es jetzt zusammen ist. Weil im Moment ist es ein großes Konglomerat, was nicht nur langsam wächst, sondern schrumpft wahrscheinlich mit einer halbwegs stabilen Marge. Aber das braucht die Börse halt nicht eigentlich.
Kurze Unterbrechung für einen Veranstaltungshinweis. Die Kollegen von CrossEngage veranstalten die Touchpoints Digital. Das ist eine Webinarreihe. Normalerweise wäre es eine richtig schöne Konferenz geworden, aber so ein Webinar kann natürlich auch super hilfreich sein. Geht vom 17. November bis zum 10. Dezember. Es sind tolle Speaker da, die um die Themengebiete CRM und Predictive Analytics sich auslassen werden, Insights teilen werden. Es sind aber nicht nur Vorträge, Keynotes, sondern auch Masterclasses. Geht einfach mal auf die touchpoints.ai, guckt euch das Programm an und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Private Equity Situation wirklich eintreten wird. Ich hätte jetzt die Vermutung, dass eher die neuen Angreifer im Sinne von Sir Martin Sorrells, S4 Capital, aber auch die bereits bestehenden Angreifer im Sinne von Accenture und Deloitte Digital, dass die den Agenturennetzwerken noch viel, viel mehr Marktanteile abnehmen werden und es da eher zu so einer Implosion kommen wird. Aber hey, wir werden sehen und wir können das Thema ja weiterhin auf dem Schirm behalten.
Genau, das ist die Frage, ob die dann auch die weniger dynamisch wachsenden Teile haben wollen. Also will denn Accenture das TV-Einkaufsgeschäft haben, das ist die Frage. Was beide Theorien auf jeden Fall vereinigt, ich glaube, der große Trend ist, digitale oder Performance-Kanäle werden eher in-house gemanagt im Vergleich zu den klassischen Above-the-Line-Medien. Die kaufen selbst Startups über Agenturen ein. Zumindest habe ich da nie gesehen, dass das jemand in-housen will. Der andere Trend ist, dass die digitalen Kanäle tendenziell weniger Agenturleistung benötigen, weil was ich sehe, ist, dass die Player mehr und mehr so zu Autopilot-Systemen oder Blackbox-Systemen wechseln und gar nicht so viel Management-Feedback zurückspielen an Daten, womit man dann arbeiten könnte.
Und natürlich, dass die Ertragssituation dadurch verschlechtert ist, dass die digitalen Kanäle nicht Rückvergütung oder Kickbacks in dem Maße geben, wie es die Above-the-Line-Medien bisher getan haben.
Ja, genau. Also sehe ich ganz genauso. Man könnte sogar noch später sagen, die Versteigerung kennt ja gar keine Kickbacks. Und die Technologiekompetenz, ne, egal ob das jetzt Blackboxen werden oder nicht, aber die Fähigkeiten, Technologie richtig einzusetzen, zu parametrisieren, weiterzuentwickeln, ist auch etwas, was ich jetzt bei den Agenturen, die eigentlich aus dem TV-Geschäft, aus dem Offline-Media kommen, noch nie gesehen habe. Ich würde sagen, es ist für eine Accenture leichter, TV-Attribution richtig zu machen und das bisschen einkaufen, vielleicht mit einem Partner, der eh schon einkauft. Da könnte jetzt eine Kooperation mit einem Media-Network irgendwie gut stattfinden. Aber der Weg ist für eine Accenture viel, viel einfacher als für eine traditionelle, margenverwöhnte Media-Agentur in Anführungsstrichen, dass die genau diese gleiche Technologiekompetenz sich aneignen.
Deswegen denke ich fast auch so ein bisschen, die hätten statt mehr kleine Agenturen vielleicht anfangen sollen, sich in den Marketing-Tech-Stack reinzukaufen. Weil das ja ist, was ihre herkömmliche Dienstleistung eigentlich disruptiert und nicht die nächste Agenturgeneration.
Ja, das war schon immer teuer. Ja, klar, aber sehe ich ganz genau so. Aber dann, das hätte eine ganze Menge Dividende gekostet. Na gut, aber da habe ich auch Mittel bis gar kein Mitleid. Die hatten gute Zeiten. Alright, Philipp, die ganz wichtige Frage, die ich in der letzten Doppelfolge vor lauter Aufregung ganz vergessen habe zu stellen, war, wie hältst denn gerade du dein so profundes und immer frisches Wissen up to date?
Ja, gute Frage. Ich glaube, am ehesten ist Twitter tatsächlich mein Medium, weil es von der Informationsdichte und Aktualität am nächsten rankommt. Und ich habe eigentlich fast immer so ein Tweet-Deck-Screen auf meinem zweiten Screen laufen, was für die Produktivität nicht perfekt ist, aber was mir hilft, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Das zweite ist sicherlich schon auch noch Konferenzen und vor allen Dingen die Abseitsgespräche an Konferenzen, die jetzt natürlich nicht mehr so gut funktionieren, wie es mal war. Dann letztlich natürlich, ich glaube, also am meisten lernt man, wenn man sich einfach mit schlauen Leuten unterhält und man Business Lunch oder Abendessen zusammen hat. Wenn man das nicht ständig machen will, ich glaube, dann ist Podcast eigentlich die fast beste Alternative, weil ein guter Podcast, so wie deiner, oder das ist auch der Grund, warum wir einen Podcast machen mit Doppelgänger, das fühlt sich, wenn es gut gemacht ist, so als sitzt du an einem Tisch eigentlich mit schlauen Leuten. Und deswegen höre ich viel Podcasts und versuche mir auch wirklich Zeit dafür zu nehmen. Und ich glaube, was auch noch zu wenig gemacht wird oder wo es auch spannend sein kann, sich ab und an dafür Zeit zu nehmen, ist, Dinge einfach so ein bisschen von Grund aus auch zu durchdenken. Also so ein bisschen die tradierten, die klassischen Weisheiten, den Common Wisdom in Frage zu stellen und stattdessen sich in die andere Seite oder auf die Seite der Plattform zu versetzen und sagen, was würde ich denn tun, wenn ich diese Daten, diese Kundenzugänge zur Verfügung hätte, was wäre eine logische Konsequenz? Und ich glaube, sei es Amazon, sei es Google, sei es Facebook, wir gehen oft zu sehr davon aus, was uns irgendwelche Gurus auf Konferenzen erzählen. Wenn es oft schlauer ist, sich einfach zu fragen, wenn ich diese Daten zur Verfügung hätte, wie würde ich sie nutzen, worauf würde ich optimieren, was würde ich algorithmisch machen, was würde ich manuell kuratieren? Ich glaube, das einfach strukturiert zu durchdenken, ist auch, das, da kann man so ein bisschen Wirtschaftssimulation spielen und dabei trotzdem mitlernen. Und manchmal führt das zu durchaus anderen Ansichten, die als gerade am Markt existieren.
Großartig. Das sind richtig gute Gedanken und Tipps. Ich kann das nur zurückgeben, das macht immer wahnsinnig Spaß, mit dir ein Thema zu durchdenken und zu diskutieren. Es ist natürlich, habe ich den Luxus, jetzt mit dir direkt zu sprechen, aber auch in deinem Podcast, habe ich ja schon am Anfang gesagt, absolut hörenswert, dein Doppelgänger-Podcast mit dem anderen Philipp. Ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg. Die Themen werden euch nicht ausgehen, da bin ich ganz sicher. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf das nächste Mal, dass wir wieder ein Gespräch führen können.
Ich mich auch. Vielen Dank, Erik. Bis bald.
Danke, Philipp.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.